ARD Sounds.
Wenn irgendwo auf der Welt die Erde bebt, ein Fluss über die Ufer tritt oder eine Hitzewelle Städte lahmlegt, dann sprechen wir von Naturkatastrophen. Aber liegt das Problem vielleicht gar nicht an der Natur, sondern bei uns Menschen? Das interessiert meinen heutigen Gast in der Science Tea Time, Dr. Andreas Schäfer. Heute erfahrt ihr, warum Andreas Schäfer lieber Katastrophenforscher als Bauingenieur geworden ist, warum wir Menschen die Katastrophe erst zur Katastrophe machen und wieso sich Andreas beim Hauskauf so viel mit dem Standort auseinandergesetzt hat. Ihr hört Science Tea Time. Das ist der Podcast, in dem junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Wort kommen. Science Tea Time gibt es immer zuerst in ARD Sounds. Und heute trinke ich meinen Tee mit Dr. Andreas Schäfer vom Karlsruher Institut für Technologie, der daran arbeitet, Risiken zu berechnen, Schäden vorherzusagen und Gesellschaften widerstandsfähiger zu machen. Herzlich willkommen in der Science Tea Time, Dr. Andreas Schäfer, und herzlich willkommen, liebes Präsenzpublikum. Und ich bitte um einen Applaus für unseren Katastrophenforscher heute hier. Aus Karlsruhe und direkt hierher gekommen, gerade von einer Konferenz in Wien, da werden wir später noch drüber sprechen. Wie ist denn das, wenn man mit jemand wie dir so einen Katastrophenfilm anschaut?
Also ich liebe Katastrophenfilme, die meisten sind nur unfassbar schlecht, also aus Katastrophensicht.
Also eine Katastrophe.
Also die sehen super toll aus, aber in dem Moment, wenn man mal so eine halbe Gehirnzelle weiter drauf verbringt, merkt man, ja, ist halt Hollywood. Und es gibt Ausnahmen, es gibt wirklich hervorragende Katastrophen.
Okay, dann gib uns jetzt mal einen Filmtipp.
Dante's Peak.
Habe ich nicht gesehen. Welche Katastrophe können wir uns da anschauen?
Vulkanausbruch. Der ist eigentlich der beste Hollywood-Film, der einen Vulkanausbruch darstellt. Der ist dem Ausbruch von St. Helens nachempfunden. Und wer sich nicht so für Vulkane interessiert, spielt auch Pierce Brosnan mit.
Was ist der schlimmste Katastrophenfilm, wo du wirklich gedacht hast, um Himmels Willen, Angriff der Raketenwürmer?
Der ist witzig. Die machen Spaß. Also ich glaube wirklich, der schlechteste war eine Serie sogar. Das war die La Palma-Serie auf Netflix zurzeit. Die ist katastrophal schlecht. Und wie die Art und Weise, wie sie den Tsunami-Forscher darstellen, die nehme ich persönlich.
Bist du Experte für Tsunamis?
Ich habe darüber promoviert.
Na schau. Was hat dich daran gestört in der Darstellung deiner Expertise?
Einfach alles. Also sowohl die optische als auch inhaltliche Darstellung, als ob Tsunami-Forscher so ein kleines Föhrchen ist, das man im Keller hält. Und wenn doch mal eine Welle kommt, dann holt man sie raus für eine Szene. Die dürfen ihren Laptop aufklappen. Und dann ist das, was sie zeigen, jetzt auch nicht so wahnsinnig
Wurde er
toll.
Wenigstens von Brad Pitt gespielt? Dass er gut aussehend war?
Nee.
Okay, I see.
Also ich habe eine sadistische Ader entwickelt.
Bisschen mehr Info dazu?
Also man muss ja schon, also aus rein wissenschaftlicher Sicht natürlich ein bisschen Freude an Zerstörung haben. Also nicht, dass ich sie selbst ausführe, aber man muss also wirklich ehrlich sein, wenn man diese Leitkomponenten herausblendet, wenn nichts passiert, ist auch langweilig. Aber dafür gibt es ja Hollywood zum Glück. Also man ist dankbar, dass eben nichts passiert. Auf der anderen Seite, es sind so zwei Aspekte. Wenn was passiert, dann ist es natürlich auch aus rein wissenschaftlicher Sicht interessant, natürlich auch dann entsprechend die Rückschlüsse zu ziehen, was kann man beim nächsten Mal besser machen. Auf der anderen Seite, ich komme ja ursprünglich aus den Erdbeben heraus, und wenn lange Zeit kein Erdbeben stattfindet, dann weiß das nächste kommt bestimmt, und je länger es dauert, desto schlimmer wird es tendenziell.
Da muss ich jetzt einsteigen. Der Satz, ich komme ja ursprünglich aus den Erdbeben heraus, der ist erklärungsbedürftig. Du hast Bauingenieurwesen studiert. Das heißt, dich hat erstmal interessiert, wie man Hochhäuser baut, und hattest mit 23 dann dein Diplom in der Tasche. Wie kam es dann dazu, dass du in die Richtung Katastrophenforschung gegangen bist?
Das war eine große Aneinanderreihung glücklicher Zufälle oder vielleicht auch nicht glücklich, je nachdem, wie man es sieht. Also ich habe in der Katastrophe mein Abitur gemacht, und zwar der Wirtschaftskrise von 2008. Und dann ist halt die Frage, was macht man, wenn die Welt vor die Hunde geht ökonomisch? Dann macht man halt was, mit dem man im Zweifelsfall auf einer einsamen Insel immer noch ein Haus bauen kann, wird man Bauingenieur. Und mit der Logik bin ich dann ins Studium gegangen, und ich fand das auch mega interessant. Also ich hatte da schon eine gewisse Tendenz dazu. Und als dann aber 2011 dieser Tsunami in Japan sich ereignet hat, und man konnte im Grunde live mit ansehen, was der für katastrophale Auswirkungen hat, das hat schon irgendwas mit mir gemacht. Und durch einen Zufall, ich war damals schon so ein bisschen, was kann man so neben dem eigentlichen Programm an Vorlesungen sich so sonst so anhören. Ich habe mal Arabisch gelernt, ein Satz.
Welcher? Den will ich jetzt hören.
Anabuchar, Alhamdulillah. Mir geht's gut.
Aber der kommt sehr überzeugend.
Ja, ja, ich kann ja nur noch den einen Satz. Das ist aber auch schon über 10 Jahre her. Also ich habe halt links und rechts geschaut, was gibt es für interessante Vorlesungen. Und dann habe ich durch Zufall gesehen, dass es da ein Seminar zu aktuellen Fragen der Risikoforschung gibt. Und dann war auch noch der zweite Zufall. Die WG, in der ich damals gewohnt habe, muss erklären, Karlsruhe, es gibt 3, 4 Campusse über die Stadt verteilt. Und dieses Seminar war zufällig bei dem Campus, der ja fußläufig von meiner WG war. Das heißt, ich muss nicht mal in die Bahn steigen, ich kann da hinlaufen, alles total entspannt. Komm, ich setz mich mal rein. Und ich bin am Ende mit dem Hiwi-Job wieder raus am Ende vom Semester.
Echt?
Und, ja, ich habe gefragt, das Thema ist cool, habt ihr einen Hiwi-Job? Der dann den Hiwi-Job für mich hatte, die Person wurde dann auch mehr oder weniger mein Mentor. Und weil mir das alles so viel Spaß gemacht hat, ich habe typische Bauingenieurstudiengangsvorlesungen noch gehört und mich dann einfach mal in die Vulkanologie reingesetzt und festgestellt, die Vulkane sind viel geiler als dieser Stahlbeton, rein inhaltlich. Und dann, okay, ich studiere das noch richtig und bin dann von Karlsruhe nach München für einen Master in Geophysik gegangen, weil die glücklicherweise keinen Bachelor haben. Deswegen konnte man auch als Nicht-Physiker, Geophysiker plötzlich einen Master da drin machen und bin dann dran hängen geblieben und dann folgte die Promotion und eins nach dem anderen.
Das heißt aber, das ist ja ganz solide Bauingenieur. Das ist so was, was Oma sagen würde, da hast du was davon, da kannst du drauf aufbauen.
Häusle bauen.
Da kannst du Häusle bauen, genau. Und aber dann, wenn du wahrscheinlich der Oma mit Vulkanologie kommen würdest, dann wird sie wahrscheinlich erstmal den Kopf schütteln und sagen, so viele Vulkane gibt es doch hier im Schwabenland oder in Baden ja gar nicht oder in Bayern. Das heißt aber, du bist immer offen geblieben, hast deine Fenster aufgemacht und hast gesagt, das klingt interessant, ich setze mich da mal rein, dann setze ich mich da nochmal rein, dann probiere ich es nochmal mit Arabisch. Woran hast du gemerkt, das frage ich mich immer in diesen Gesprächen, das ist mein Thema.
Ich glaube, es war einfach Zufall. Also ich glaube, ich habe irgendwann einfach eine Leidenschaft dafür entwickelt. Also das ist vielleicht auch das, was Kollegen von mir auszeichnet. Wir machen das nicht, weil man damit nennenswert reich werden kann, weil das ist nicht der Fall, sondern es ist einfach eine Passion geworden, weil man sieht den Impact, den man haben kann. Ich baue halt nicht einfach irgendeinen Klotz in die Landschaft, auch wenn ich großen Respekt vor Bauingenieuren, Architekten etc. habe. Aber die Frage ist, wie können wir dafür sorgen, dass uns dann literally nicht die Decke auf den Kopf fällt? Und mein Einstiegspunkt war dann eben Erdbeben-Ingenieurwesen. Ich habe da noch eine Vorlesung, die gab es auch tatsächlich an der Uni, da drin noch belegt und bin dann in die Geophysik rein. Also deswegen auch der Satz, ich habe erst gelernt, wie man Häuser baut und danach, wie sie kaputt gehen und dann auch geguckt, wie sie weggespült werden.
Ja, das ist aber keine schlechte Voraussetzung. Ich war einmal in so einem Erdbebengebiet in L'Aquila, wo es eine ganze Stadt zerstört hat. Und wenn du einmal dort siehst und siehst, wie die Kirchturmuhr zum Beben stehen geblieben ist, da läuft sie so kalten Rücken runter. Deswegen weiß ich, wie wichtig das ist, was du machst. Jetzt muss ich aber noch mal ganz grundsätzlich fragen, was macht eigentlich eine Katastrophe zur Katastrophe?
Das ist der Faktor Mensch, ganz einfach. Also alles, was wir typischerweise Katastrophen nennen, Erdbeben, Hochwasser etc., das sind alles erstmal nur Naturereignisse, die wird es auch in der Regel geben, wir reden noch nicht über den Klimawandel, die wird es in der Regel geben, auch ohne den Menschen, aber erst wenn dann dieses Ereignis mit dem interagiert, was wir Menschen in die Landschaft gesetzt haben, unsere Häuser, unsere Gärten, unsere Städte oder uns auch selbst, erst dann entsteht die Katastrophe, wenn die Schäden entstehen. Ansonsten ist das einfach nur Wetter.
Bleiben wir mal beim Erdbeben, vielleicht das Erdbeben in der Türkei. Das sind ja auch wirklich schauderhafte Bilder, die wir dann in den Nachrichten gesehen haben. Was macht da die Katastrophe zur Katastrophe? Waren es die Häuser, die falsch gebaut wurden?
Also eine Katastrophe entsteht erst, also wir sprechen im Grunde dann auch pauschal über das Risiko, das da existiert, wenn mit 3 Komponenten zusammenkommen. Wir brauchen erstmal die Gefahr, das heißt, das ist, dass das Erdbeben überhaupt entstehen kann. Wir haben eine tektonische Plattengrenze, da kollidiert die arabische Platte mit der anatolischen Platte, die bewegt sich jedes Jahr um ein paar Millimeter. Wenn das Erdbeben nicht stattfindet, stauen sich diese Millimeter über Jahrhunderte, Jahrtausende auf an und plötzlich gibt es auf einen Schlag 10 Meter oder mehr Bewegung und diese Bewegung, die freigesetzt wird, ist dann das Erdbeben. Und der zweite Aspekt ist dann eben der Faktor Mensch. Wir nennen das Exposition. Es muss was da sein, das kaputt gehen kann. Und der Kleber dazwischen, dass wir sagen, diese Vulnerabilität, also die Verwundbarkeit dessen, was betroffen sein kann. Also um das so ein bisschen bildlicher darzustellen, wenn man eine Hitzewelle nimmt, wer, sag mal, im besten Alter ist, zwischen 20, 30, 40, da macht die Hitzewelle jetzt nicht so viel aus. Aber gerade wenn man älter ist oder kleine Kinder, die ist natürlich viel stärker von der Hitze betroffen. Das heißt, man muss hier wirklich unterscheiden, ist das, was betroffen ist, wirklich verwundbar von dem, was sich dort gerade ereignet.
Verstehe. Du bist ja am KIT, also dem Karlsruher Institut für Technologie. Aber wenn man ganz genau hinschaut, dann bist du dort am CEDIM, also dem Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology. Und ihr seid bekannt für etwas, das nennt sich forensische Katastrophenanalysen.
Also das haben wir uns, also nicht ich, aber die das damals vor im Jahr 2010 circa angefangen haben, die haben das im Grunde von der Kriminologie übernommen. Und zwar betrachten wir eine Naturkatastrophe, zumindest wenn wir sie dann eben als Naturkatastrophe nennen, wie ein Kriminalfall, weil wir wollen rausfinden, was macht diese Katastrophe jetzt akut zur Katastrophe? Welche Faktoren haben beigetragen? Waren es die schlechten Gebäude zum Beispiel? War es eine fehlende Vorwarnung? War es einfach Pech? Das ist auch ehrlicherweise in vielen Fällen einfach dabei, weil es eine Katastrophe ist, die hätte niemand kommen sehen können. Dann aber auch darüber hinaus, was ist notwendig, damit jetzt die Leute versorgt werden können. Die Fragen der Schäden, was kostet das, wie viele Menschen sind vielleicht ist unmittelbar obdachlos. Und in erster Instanz wird erstmal nur über die Opferzahl geredet, die Leute, die gestorben sind. Man kann aber in der Regel dann einen Faktor 10 drauflegen der Verwundeten und nochmal mindestens einen Faktor 10 der Leute, die obdachlos geworden sind. Und bei dem Türkei-Erdbeben am Ende, nach ca. 2 Wochen wusste man, es waren über 50.000 Tote, dass aber unmittelbar nach dem Ereignis über 3 Millionen Menschen obdachlos waren. Also das wird selten kommuniziert. Das heißt, für 3 Millionen Menschen Zelte zu organisieren. Und dann ist auch die Frage, was haben wir denn eigentlich jetzt für Wetter die nächsten Wochen? Das war Februar. In Teile dieser Erdbebengebiets lag noch teilweise meterhoch Schnee. Und das muss man alles dann berücksichtigen, was man als Antwort auf dieses Ereignis ins Land stellt.
Ich sehe die Komplexität, ich sehe die vielen Faktoren. Und wo fangt ihr da an, ob dieser vielen Parameter an Zahlen mit der Analyse?
Es sind mehrere Punkte. Also wenn wir jetzt innerhalb von CEDIM, also unserer Arbeitsgruppe, arbeiten, das sind unterschiedliche Disziplinen von Menschen sind dort drin. Also ich bin Mischlingsrüde Bauingenieur, Geophysiker. wir haben Meteorologen da drin, wir haben Sozialwissenschaftler da drin, ganz klassische Ingenieure, aber auch Volkswirtschaftsexperten. Und die kommen alle mit ihren eigenen Perspektiven da drin und zusammen ergibt sich, mir sagt, eine holistische Sicht, also eine ganzheitliche Perspektive da drauf. Und jeder bringt sein Fachkenntnis mit rein und eines, wo auch ich zum Beispiel relativ zügig dran bin, ist zu schauen, okay, was ist das Ausmaß? Also welches Gebiet wurde vom Erdbeben betroffen eigentlich und wie stark? Das heißt, man arbeitet auch mit den Daten, die vor Ort von Sensoren kommen und auch die Frage, hat das vorher schon mal gegeben? Also wie ist die Historie dieser Ereignisse? Hat es das vor 50 oder 100 oder 1000 Jahren schon gegeben? Wie war damals das Ausmaß? Ist das vergleichbar mit heute? Was hätte man vielleicht auch in der Zwischenzeit besser machen können?
Jetzt hast du einen Alltag mit Katastrophen. Wie kann ich mir so einen Tag von dir vorstellen? Also wann geht die Katastrophe morgens los?
Das hat sich auch gewandelt. Also ich hatte eine Zeit, da habe ich wirklich jeden Tag geschaut, was passiert gerade in der Welt. Ich hatte immer einen extra Bildschirm, wo immer die aktuellen Erdbeben reingekommen sind. Und wann immer sich ein Erdbeben ereignet hat, wo man sagt, okay, das ist stark genug, das könnte relevant sein, habe ich dann eine Kartierung gestartet, mein Modell berechnet, ich habe das dann auch teilweise veröffentlicht. Aber das mache ich ehrlicherweise nicht mehr so viel. Das gibt mehr Experten, die das jetzt auch tun. Und ich kann mich jetzt eher um die Modelle kümmern. Das heißt, was könnte denn noch alles passieren und was können wir tun, damit sie, wenn sie sich ereignen, nicht so schlimm werden?
Du bist ja täglich mit Angst konfrontiert, oder nicht? Oder empfindest du das gar nicht mehr so?
Es sind zwei Aspekte. Also zum einen, man muss erstmal akzeptieren, dass viele Katastrophen sich einfach ereignen, weil das gehört zum Lauf der Dinge. Und man muss auch dazu sagen, wir sind, und ich will hier mal eine gute Nachricht reinbringen, wir sind als Menschheit echt gut geworden, uns gegen Katastrophen zu wappnen. Also, dass wir eine Meldung von einem Hochwasser kriegen, wo Tausende, Zehntausende oder Hunderttausende Menschen sterben, das ist selten. Noch vor Jahrzehnten gab es 6-stellige Todesopfer bei einem einzelnen Hochwasserereignis. Da gab es Ereignisse, einzelnes Erdbeben, China, 1 Million Tote. Aber das war halt vor teilweise 200 Jahren. Aber diese großen, großen Katastrophen mit vielen Opfern gibt es deutlich seltener als früher, obwohl es viel mehr Menschen gibt.
Ich habe mal recherchiert, ob Deutschland im globalen Vergleich ein Katastrophen-Hotspot ist. Und ich habe den Weltrisikoindex benutzt.
Das ist ein guter Startpunkt, ja.
Ist ein guter Start. Die haben 193 Länder nach Exposition gegenüber Naturgefahren und gesellschaftlicher Verwundbarkeit bewertet. Und Deutschland liegt im World Risk Report 2024 auf Rang 98 von 193. Also im katastrophalen Mittelfeld, also wir sind so mittelgut, was die Katastrophenverwundbarkeit angeht. Die Spitzengruppe der gefährdetsten Länder sind Philippinen zum Beispiel, Indonesien, Indien, Kolumbien, Mexiko, Myanmar, Pakistan, Bangladesch, Mosambik. Also wir sind so im Mittelfeld, aber sind wir auch gut vorbereitet?
Es ist zweierlei. Also zum einen, uns geht es echt gut. Wir sitzen in einem Teil der Welt, wo verhältnismäßig wenig passiert. Aber das heißt eben nicht, dass gar nichts passiert. Und wir werden auch immer mal wieder daran erinnert, dass hier schlimme Dinge passieren können. Es gab auch in Bayern schwere Hochwasser. Wir erinnern uns an das Hochwasser im Ahrtal zum Beispiel. Mhm. Wir hatten ja auch schon schwere Hitzewellen. Aber man muss dazu sagen, wir stehen grundsätzlich erstmal gut da. Wir haben eine recht gute Infrastruktur. Es ist eher, dass man dann doch eher überrascht ist. Und wenn was passiert, haben wir eine sehr, sehr gute Solidargemeinschaft. Also es stehen sehr, sehr viele Freiwillige dann da. Das THW kommt aus der halben Republik angerückt, um zu helfen. Wir können uns da ein Stück weit schon auf die eigene Schulter klopfen, aber Luft nach oben ist immer.
Ja, was ich interessant fand, war eben diese Mehrdimensionalität. Das heißt, wir sind, was Summierung von Katastrophen angeht, nur im Anführungszeichen im Mittelfeld, aber aufgrund der Bevölkerungsdichte stand auch in diesem Report und der Sachwerte, können auch kleinere Katastrophen einen sehr großen wirtschaftlichen und natürlich auch menschlichen Schaden verursachen. Du hast das Ahrtal da gerade angesprochen. Gehörst du zu denen, die sagen, ich hätte es euch schon vorher sagen können? Warum habt ihr nichts dagegen schon im Vorfeld getan, um resilienter zu werden?
Ich versuche da jetzt nicht der Moralapostel zu sein, in Anführungsstrichen. Aber die Katastrophe war Tage davor absehbar. Man hätte durchaus einige Tote verhindern können, wenn die Kommunikation und die Ernsthaftigkeit der Lage besser vermittelt worden wäre. Wobei das weniger Meteorologen betrifft, sondern wahrscheinlich auch eher die Wahrnehmung der Menschen. Bei jedem Sturzregen, egal wie klein der ist, wenn da auch nur eine Unterführung halbwegs unter Wasser läuft, es gibt immer den einen, der reinfährt. Es ist immer so. Weil die Leute denken, ach, das Auto ist ja hoch genug, aber 30, 40 Zentimeter, das Wasser kommt im Motor, das Auto bleibt liegen und die Feuerwehr muss ausrücken.
Wenn wir jetzt mal die Klimaveränderungen anschauen, glaubst du, dass solche Extremwetterereignisse, solche Überschwemmungen häufiger werden?
Grundsätzlich ist davon auszugehen. Da sind natürlich viele Faktoren dabei, aber im Ahrtal kann man konkret sagen, es waren verschiedene Dinge, die zusammengekommen sind. Der Klimawandel in dem Fall hat noch wenig dazu beigetragen. Er hat nicht dazu beigetragen, er hat es etwas wahrscheinlicher gemacht und er hat, ich sage es mal salopp, noch einen halben Meter draufgelegt. Aber ob das jetzt 6 Meter oder 6,50 Meter Wasser sind, das ist dann auch egal. Die Katastrophe war gegeben. Und die Katastrophe war gegeben, weil das Tal so extrem verbaut wurde. Es gab schon ähnliche Hochwasser von vor 100 Jahren, 200 Jahren. Da hat es im Grunde noch keinen Klimawandel in der Form gegeben. Und man hätte das Tal anders da gestalten können. Aber innerhalb von 100 Jahren, da wird halt gerne viel vergessen. Und jetzt ist es im Grunde die Aufgabe dafür zu sorgen, dass der Wiederaufbau eigentlich so erfolgen sollte, dass ein erneutes Ahrtal, und das wird eben wahrscheinlicher, im Worst Case vielleicht sogar 3-mal oder 4-mal so häufig als ursprünglich. Das heißt nicht mehr alle 100, 200 Jahre, sondern vielleicht alle 30 Jahre. Und alle 30 Jahre ein Tal nochmal neu aufzubauen, das ist dann nicht mehr nachhaltig.
Ja, deine Forschungsgebiete sind ja Wohnungswirtschaft, Landwirtschaftsfragen, Tourismus, alles eben auch in Bezug auf die Klimaveränderung. Das Schöne an deinem Forschungsgebiet ist, und deswegen möchte ich dich jetzt als Häuslebauer ganz persönlich ansprechen, du hast jetzt dir und deiner Family auch ein Haus gebaut. Ich würde jetzt ganz gern wissen, auf was du als Katastrophenforscher bei der eigenen Immobilie Wert gelegt hast.
Man muss dazu sagen, es gibt auch viele externe Faktoren, die auch leider aktuell gewichtiger sind. Aber ich habe zum Beispiel geschaut, dass ich jetzt nicht in einem Hochwasserbereich, also wo ein Sturzflutabflusskanal ist, also eine Senke, wo das Wasser im Grunde durchfließen kann. Also das ist das Haus, das wir uns gekauft haben. Wir müssen es noch renovieren. Das liegt ein bisschen auf einer Kuppe.
Das hast du aber schon vorher alles mal durchgerechnet.
Das sieht man in der Landschaft. Also manche Sachen muss man nicht rechnen, zum Glück. Okay, also und ansonsten habe ich, glaube ich, einfach das Glück, dass halt der Großraum Karlsruhe, was viele Katastrophen angeht, relativ entspannt ist. Wir haben nicht so viel Hagel. Ironischerweise, die relevanteste Gefahr dürfte tatsächlich ausgerechnet Erdbeben sein.
In Karlsruhe?
Also am Oberrheingraben.
Okay.
Weil da ist der Übergangsbereich zwischen Schwarzwald und dann das Sedimentbecken des Oberrheins. Und ich glaube, es ist noch nicht exakt kartiert, aber so einen Kilometer hinterm Haus geht die Verwerfungslinie durch. Und so alle 10.000, 20.000 Jahre kannst da mal ordentlich rumpeln.
Bei uns geht die Verwerfung eher immer mitten durch die Küche, wenn alle beisammen sitzen, die Verwerfungslinie.
Aber also die Störungszone, auf der sich Erdbeben ereignen können. Und die sind halt zum Glück bei uns relativ selten. Sie können stattfinden, aber halt auf einer so niedrigen Frequenz, dass man es im Bau grundsätzlich berücksichtigen sollte, aber man sich deswegen nicht ins Hemd machen muss. Also dadurch, dass die Wahrscheinlichkeit so gering ist und auch die Erdbeben, die da entstehen können, jetzt auch, das ist jetzt kein kalifornisches Magnitude 8 Erdbeben, das die halbe Landschaft umgräbt. Wir bauen von Natur aus schon so gut, dass die Schäden, die von sowas entstehen, managebar sind.
It's just a little shaker, not the big bang.
Also Klar, man könnte mehr machen, aber das wäre dann unwirtschaftlich.
Landwirtschaftlich gesehen, hast du Gartenbestand? Ja. Welche Bäume, welches Obst ist da sinnhaft, um der Katastrophe gut zu begegnen, dass man noch was zu essen hat, wenn es ist?
Also der Vorbesitzer, das war ein sehr netter alter Herr, der hat viel gebrannt. Das heißt, wir haben einige Kirschbäume im Garten und auch Apfelbäume.
Ach so, Schnaps?
Der hat Schnaps gebrannt, ja. So, okay. Er hat uns nicht das Brennrecht vermacht.
Und du sagst, er hat gebrannt. Und
nein, er hat Schnaps gebrannt. Und deswegen haben wir da viele Süßkirschen. Die sind auch sehr lecker. Aber der Baum ist sogar älter als das Haus. Aber wir haben auch ein paar Äpfelbäume, Apfelsorten, die, ich habe mir sagen lassen, recht alt sind und die Bäume sehen nicht mehr so wahnsinnig gut aus. Also da merkt man, dass gerade die alten Kulturpflanzen, die wir über die letzten Jahrzehnte oder vielleicht auch länger schon verwendet haben, nicht mehr unbedingt mit der Hitze klarkommen, die wir heutzutage erleben.
Was würdest du dann, wenn du nachpflanzen musst, was wäre angesichts des Klimawandels eine sinnvolle Investition?
An Obstbäumen würde ich jetzt eher Richtung Pfirsich, Aprikose, ist schön. Also wir haben, ja.
Mediterran.
Ja, und hätte ich jetzt noch ein bisschen, keine Ahnung, wenn ich mich jedes Mal zur Ruhe setzen sollte und ich hätte, irgendjemand schenkt mir ein großes Stück Land. Mein Traum wäre, ich mache dann ein Olivenheim. Das passiert tatsächlich auch schon. Also da die Weinbauern in der Region, also die alten Weinsorten, der so Riesling und Müller-Thurgau, die wachsen auch nicht mehr so gut und es wird auch nicht mehr so viel Wein getrunken. Also was macht man stattdessen? Mittlerweile wächst auch in Baden-Württemberg wachsen Olivenbäume.
Deine letzte Disziplin, der Tourismus. Da können wir jetzt nicht mit deinem Haus und mit deinem Besitz arbeiten, aber reist du anders? Ist die Katastrophenberechnung mit in deiner Reiseplanung mit einkalkuliert?
Ja, also ich reise jetzt nicht in der Hurricane-Saison, aber ich glaube, so schlau sollte hoffentlich jeder sein. Also ich reise ehrlicherweise gar nicht mehr mal so viel, einfach weil ich versuche, Fliegen zu vermeiden. Aber wenn es sich erlaubt, dann berücksichtige ich das schon ein Stück weit. Aber jetzt nicht, dass ich mir deswegen den Urlaub vermiesen lasse. Vielleicht ist auch im Sommer jetzt eher ein Urlaub in Skandinavien neuerdings interessant, weil man nicht mehr ganz so die extreme Hitze haben möchte. Also da verändert sich grundsätzlich einfach sehr, sehr viel. Und ich denke, viele, die aktuell noch in Urlaub gehen, die haben das doch gar nicht so auf dem Schirm.
Ja, ich war letztes Jahr in Schottland, habe gefroren wie ein Schneider und habe dort aber sehr beglückte Spanier getroffen, die gesagt haben, sie verlassen ihr eigenes Land im Sommer, weil sie es nicht aushalten.
Ich kann das total nachvollziehen. Die Herausforderung wird sein, zu schauen, wo kann man denn überhaupt noch zukünftig Urlaub machen und muss nicht dann den ganzen Urlaub im klimatisierten Räumen verbringen.
Wenn du jetzt dich mit diesen ganzen Katastrophen dieser Welt auseinandersetzt, hilft es dir, dass du durch deine Forschung für dich praktisch was umsetzen kannst, um der Katastrophe oder der etwaigen Katastrophe zu trotzen oder frustriert es dich?
Nee, also ich ziehe da echt viel raus. Also so der klassische Karriereweg wäre eigentlich aus dieser Richtung, zum Beispiel Richtung Rückversicherung oder Finanzindustrie zu gehen. Und was wir halt jetzt hauptsächlich machen, das ist sehr angewandt. Das heißt, wir versuchen mit den Leuten zusammenzuarbeiten, die tatsächlich was verändern können, die vielleicht ihre Gebäude anders planen, die auch Pläne entwickeln können, um dafür zu sorgen, dass die Menschen im Umfeld Hitzeaktionspläne zum Beispiel. Und das ist dann deutlich greifbarer und man hat auch wirklich einen Impact, der daraus entsteht.
Du bist ja nicht nur an der Uni und in Forschung und Lehre aktiv, sondern du arbeitest auch mit der Wirtschaft zusammen, ich glaube auch mit der Weltbank, richtig?
Ich bin dort auch als Berater dabei.
Aber sag mal, was machst du denn da alles? Verschiedenen.
Also ich mache noch ein bisschen Lehre an der Uni. Ich betreue da eben die Vorlesung für geologischen Gefahren und Risiken. Und dann haben wir aber schon vor einigen Jahren eine Firma eben aus diesem CETIM heraus gegründet. Die nennt sich RiskLayer und da beschäftigen wir uns eben mit den Fragen, wie kann man dieses Wissen, das an den Unis entsteht, in handlungsfähige Maßnahmen übersetzen, damit dann auch wirklich die vor Ort was entscheiden, was verändern können.
Das heißt, du bist auch Gründer.
Genau.
Da sind ja so viele Hochzeiten, auf denen du tanzt. Du könntest doch jetzt auch in einen spitzenmäßig top bezahlten Consulting-Job gehen.
Womöglich, ja.
Aber
das reizt
das
mich.
Das wäre eine Katastrophe für dich persönlich.
Also in der Uni möchte ich einfach bleiben, weil mir die Lehre wahnsinnig Spaß macht. Über die Entfristung wollen wir jetzt erstmal nicht reden. Das ist ein Fragezeichen, ein großes Fragezeichen. Also ich weiß, dass mein Prof, er braucht diese Vorlesung, er braucht mich als Dozent für diese Vorlesung. Ich liebe es, dieses Wissen zu vermitteln. Aber es ist am Ende Hochschulpolitik, die dahinter steht, ob eine viertelentfristete Stelle überhaupt machbar ist. Das heißt, es steht ein permanentes Fragezeichen, ob ich im nächsten Jahr nochmal lehren darf. Aktuell werde ich so über Drittmittel durchgespeist jedes Jahr mit einem neuen befristeten Vertrag. Das heißt, es ist auch kein nachhaltiges Standbein. Und deswegen bin ich froh, dass wir die Firma vor ein paar Jahren gegründet haben. Und das ist auch deutlich weniger als in jedem Beratungsunternehmen, aber das ist was, wo man wirklich, man baut was auf und man ist auch, hat die freie Entscheidung über das, was man arbeitet und forschen möchte und man entwickelt auch neue Felder und ich entdecke auch immer wieder, wenn ich ins Gespräch mit Kommunen gehe oder auch mit Unternehmen, dass da eigentlich noch so viel zu tun ist, um die Welt noch ein Stückchen, man sagt, resilienter zu machen.
Was sind die häufigsten 3 Kardinalsfehler, die Unternehmen zum Beispiel machen?
Also der ist im Grunde eigentlich gar nicht berücksichtigen. Mittlerweile müssen sie es ein Stück weit berücksichtigen durch dieses Lieferkettengesetz. Das heißt, da müssen zum Beispiel Klimarisiken berücksichtigt werden. Aber das kommt erst ganz langsam. Und der andere Kardinalsfehler, weil es eben nicht berücksichtigt wurde, es auch permanent weiter zu ignorieren. Also wenn man überlegt, wo manche deutsche Mittelständler ihre Fabriken in China gebaut haben, mitten ins Erdbebengebiet, wo vor 15 Jahren noch 80.000 Menschen gestorben sind, ist das, glaube ich, auch keine nachhaltige Investitionsentscheidung.
Vielleicht ging es deswegen billig her, das Grundstück?
Es bestimmt günstig, die Arbeitskräfte bestimmt auch günstig, aber dann stellt sich irgendwann auch die Frage, wie nachhaltig ist es dann eben im Ausland diese Fabriken zu bauen, wenn dann eben die Ausfallwahrscheinlichkeit entweder der Fabrik selbst oder der ganzen Lieferketten drumherum, die Fabrik kann ja noch stehen bleiben, aber wenn die halbe Landschaft drumherum durch Hochwasser oder was auch immer verwüstet ist, die Leute nicht mehr zur Arbeit gehen können etc., dann hat man dann auch keinen Profit mehr damit. Also da stehen dann auch eben, ja, ökonomische Gedanken dahinter.
Und was wünschst du unseren Kommunen?
Mehr Geld, die Ziele zu verwirklichen, diese brauchen. Also die stehen vor gewaltigen Aufgaben und teilweise haben die ehrlicherweise nicht die Mittel, das zu tun. Es gibt ein bisschen Förderung, aber die Aufgaben sind deutlich größer. Ich habe vor 2 Jahren mit einem Oberbürgermeister von so einer Mittelstadt mal ein bisschen reden können und er hat gemeint, er ist im Grunde an der Grenze dessen, was er tun kann. 50-jähriges Hochwasser, das geht in der Stadt. Alles Bessere, das geht erst nach dem nächsten Hochwasser, wenn die halbe Stadt dann neu gebaut werden muss, in Anführungsstrichen. Also wenn die Ufernähe wirklich angefasst werden muss, weil das ist heute alles zugebaut. Und solche Herausforderungen gibt es an allen Ecken und Enden. Wie können wir gucken, dass die Kommunen hitzeresistenter sind, auch die Gebäude, die wir haben. Und ich denke, eine der größten Umdenken, die dann auch dort stattfindet, ist dann nicht nur die Kommune, sondern die Gebäudebesitzer. Es ist in Deutschland normal, wenn die Heizung ausfällt, hat man Anspruch auf 100% Mietrückerstattung. Aber niemand redet darüber, wenn man unter der Dachgeschosswohnung bei 35 bis 40 Grad einfach nicht mehr wirklich leben kann in dem Sinne. Da gibt es auch keine Mietrückerstattung. Das heißt, auch da wird es ein Umdenken geben, damit unsere Häuser nicht nur auf das Wetter von 1980 ausgelegt sind, sondern auch für das Wetter für 2080.
Du kommst ja gerade von einer Fachtagung in Wien. Wer trifft sich da und was bringst du von dort mit?
Ich glaube, dieser müssten das um die 20.000 Personen sein.
20.000 Katastrophenforscherinnen und Katastrophenforscher?
Nee. Also das ist die EGU, die European Geoscience Union, also die Europäische Dachgesellschaft der Geowissenschaften. Und da treffen sich alle, von Leuten, die irgendwelche kleinen Mikroben im Erdreich angucken, generell Böden, Luft, Vulkane, Computermodelle, aber auch, wie kann man das in Politik auch teilweise umsetzen. Wissenschaftskommunikation ist ein Teil davon. Die ganze Klimatologie trifft sich da. Es ist ein Riesensammelsurium von Themen und 20.000 Wissenschaftler in der Regel, die dann aus aller Welt kommen. Deutschland stellt mit, glaube ich, 3.000 bis 4.000 das größte Kontingent. Danach kommt China auch mit so um die 3.000 und der Rest kommt dann wirklich international querbeet.
Mit welchen Erkenntnissen kommst du aus Wien zurück?
Dass viel vorangeht. Also wir werden einfach nur noch besser. Aber streng genommen haben wir eigentlich einen Wissensstand erreicht, dass wir eigentlich genug wissen, wie wir uns vorbereiten müssen. Wir werden einfach nur noch akkurater. Die Herausforderung ist eigentlich dieses unfassbar wertvolle Wissen und dieses breite Wissen, das entsteht, dass man das in Handlungsmaßnahmen übersetzt, dass Entscheidungsträger, sei es Politik, Wirtschaft oder man auch selbst als Privatperson was damit anfangen kann.
Und wo hakt's da?
Vielleicht auch ein Stück weit an beiden Seiten. Es ist zum einen natürlich, man braucht den Empfänger. Würde trotzdem sagen, die meisten Menschen sind tendenziell dafür empfänglich, aber irgendwann machen sie auch einfach alle Ohren zu und sagen, okay, ich kann das nicht mehr. Der Mensch versucht, Risiken zu vermeiden und wird auch schnell überfordert. Deswegen ist eigentlich die Aufgabe dann bei den Firmen, aber auch vor allem in der Politik, darauf einzugehen. Das heißt, ich würde mir eigentlich mehr wünschen, dass sich die Politik mehr mit der Wissenschaft austauscht oder mit den richtigen Teilen der Wissenschaft in
Anführungsstrichen. Oder euch glaubt.
Ja.
Das kann man ja auch nicht voraussetzen.
Man muss ja erstmal die Konversation starten. Und ich habe es zumindest aktuell, und das kommt der politische Botschaft, das Gefühl, dass gerade die Bundesregierung im Moment da zu wenig kommuniziert mit den richtigen Personen.
Gab es in deiner Laufbahn bisher ein katastrophales Ereignis oder einen echten Fail?
Es sind so 2 Aspekte. Also ich bin unfassbar schlecht, was Publizieren angeht. Ich hasse es, Paper zu schreiben, einfach weil das so ein ewig zäher Prozess ist. Und ich denke mir, ich könnte 20 schönere Dinge tun. Aber ich hätte eigentlich mehr publizieren müssen, um vielleicht jetzt eher die Entfristung zu kriegen. Also das sind dann auch, da kommen dann Realitäten aufeinander. Und der andere Aspekt ist, ich bin nicht so gut, was wissenschaftliches Netzwerken angeht. Dabei war jedes Mal, wenn ich es getan habe, war es eigentlich immer ein Glücksfall. Hätte ich damals in diesem einem Seminar nicht gesagt, okay, ich rede jetzt mal mit dem Typen, hast einen Hiwi-Job, wäre ich nicht heute da, wo ich heute bin. Und auf der anderen Seite, ich bin verhältnismäßig schüchtern, wenn das dann da so eine große Masse an Experten ist. Aber wenn ich dann doch mal mit den Leuten rede, stellt man fest, die sind alle dankbar, wenn man mit denen redet. Da ist sehr viel Wertschätzung für die Arbeit des jeweils anderen und dann auch viel Versuch, okay, wo können wir zusammenarbeiten, wo kann man einander fördern etc. Und ich glaube, das hätte ich noch deutlich mehr machen müssen. Ich komme da eigentlich jetzt erst mit fast 40 rein. Ich hätte das schon mit Mitte 20 oder früher anfangen sollen.
Also welche Tipps würdest du dem 20-Jährigen Andreas mit auf den Weg geben und damit stellvertretend allen, die zuhören?
Auf die Leute zugehen. Was soll schon Schlechtes passieren? Schlimmer als Nein kann die Person auch nicht sagen. Und in der Regel ist es tatsächlich so, gerade in so einem wissenschaftlichen oder auch ingenieursmäßigen Kontext, das Ja als Botschaft, die Konversation zu betreiben, sich auszutauschen, das ist der Standardfall. Geht Netzwerken, redet mit den Leuten, verknüpft euch miteinander und vielleicht auch redet mit Leuten außerhalb des eigenen Tellerrandes und dann auch wieder die politische Botschaft, redet vielleicht auch mit Leuten, mit denen ihr nicht übereinstimmt.
Andere Meinungen aushalten, ja. Was sind denn jetzt deine Ziele? Wo möchtest du nochmal hin, sowohl persönlich als auch was deine Arbeit angeht? Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Also in 10 Jahren würde ich gerne fest in der Lehre sein, nebenbei wohlgemerkt, und hoffentlich auf die Dinge zurückblicken, die besser gelaufen sind. Also wirklich in 10 Jahren da sitzen, hey, wir haben was geschafft. Und die Zukunft sieht nicht so schlimm aus, wie man sie sich gerade ausmalen könnte, sondern wirklich auf die, ich will zurückblicken können und vielleicht sagen, okay, jetzt kann ich Olivenbauer werden.
Zum Schluss möchte ich dir noch die Frage stellen, die wir immer stellen am Ende von jeder Folge Science Tea Time. Mit welchem berühmten Forscher oder mit welcher Forscherin würdest du mal gerne auf eine Tasse Tee gehen?
Viele, also ich gehe gerne einfach mit Leuten raus und was trinken, aber ich glaube, die Zeit wäre besser damit verbracht. Das kommt wieder, da schwenkt so davor. Ich würde mich gerne mal mit Friedrich Merz zusammensetzen. Der ist kein Wissenschaftler, aber mit dem muss man mal reden. Oder vielleicht muss man ihn in den Arm nehmen, ich weiß es nicht.
Da wäre ich gern dabei. Vielleicht hört das ja jetzt der Friedrich Merz an der Stelle. Vielleicht ist er auch Science Tea Time Hörer. Dann lieber Friedrich Merz, schalte ich doch mal zusammen mit Dr. Andreas Schäfer. Ein Applaus für ihn.
Dankeschön.
Das war Science Tea Time. Der Podcast auf ARD Sounds, in dem junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von ihrer Forschung und ihrem persönlichen Weg dahin erzählen. Dieses Mal live aus dem BR-Studio in München-Unterföhring. Von Dr. Andreas Schäfer habe ich gelernt, ob etwas zur Katastrophe wird, das entscheidet sich lange, bevor die Katastrophe überhaupt passiert. Ich habe gelernt, dass wir Menschen entscheiden, wie verwundbar wir sind und dass genau das unser Resilienzhebel ist. Sprich, wir sind Katastrophen nicht ausgeliefert. Wir sind einfach oft nicht gut genug darauf vorbereitet. Wir enden heute mit einer ganz besonderen Hörempfehlung. Ihr kennt's ja, jeden Tag wird in Deutschland wissenschaftlicher Unsinn erzählt. Zum Beispiel auch in den sozialen Medien. Die Quark Science Cops haben es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Unsinn aufzudecken und richtigzustellen. Zum Beispiel zu Allergien, Krebstherapien oder Nahrungsergänzungsmitteln. Die Fälle der Quark Science Cops gibt's auch zu hören in ARD Sounds. Das war unsere Reihe zur Risiko- und Sicherheitsforschung bei Science Tea Time. Wenn ihr die anderen Folgen noch nicht kennt, hört doch gerne nochmal nach. Science Tea Time gibt's immer zuerst in ARD Sounds. Science Tea Time wird produziert vom Bayerischen Rundfunk. Ich bin Caro Matzko. Autorin Sabine Pusch-Lienhardt. Produktion Rainer Schaller. Regie und Chefin vom Dienst Andrea Roth. Redaktion Corinna Benning. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, jemand kennt, die oder der auch mal unbedingt in diesem Podcast erzählen sollte oder ihr selbst als junge Wissenschaftlerin oder angehender Forscher Lust habt, euch und eure Arbeit vorzustellen, meldet euch. Dafür ist der Podcast da. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Unsere Mailadresse scienceteatime@br.de.